Hey, überragend, habt ihr diese Melodie gehört? Einfach wunderschön. Vielen lieben Dank nochmal an DJ First Step, der diese Melodie uns geschickt hat. Ist einfach meine absolute Lieblings-Intro-Melodie, die natürlich niemals von irgendjemandem hier mal verlegt wird und mal nicht abgespielt werden kann. Vielen lieben Dank an DJ First Step. Wir haben heute eine besondere Folge mit euch da draußen vor, denn letztes Mal haben ja Carsten Spengemann und Roman Motzkus gemeinsam aufgenommen. Vielen lieben Dank nochmal dafür. Wer sich gewundert hat, dass ab und zu gibt es einfach so Tage, da passt es zeitlich bei Carsten und mir nicht gemeinsam aufzunehmen. Und dann haben wir einfach die Möglichkeit zu sagen, jo, wir lassen die Folge leider ausfallen oder wir suchen ein bisschen Abwechslung und holen einen Special Guest dran. Und das gleiche habe ich jetzt heute vor. Leider passt es auch heute bei Carsten und mir nicht, aber keine Sorge. Ihr kriegt die Dosis, die gewohnte Dosis, die Pille für den Mann vom Super Bowl noch. Das schaffen wir, nur heute eben nicht. Und deswegen dachte ich, komm, mache ich es wie Carsten von vor ein paar Wochen. Ich hole mir Leute aus der Community ran und habe deswegen ganz besondere Gäste, mit denen ich so ein bisschen quatschen möchte über das aktuelle Geschehen in der NFL, aber auch über das Matchup im Super Bowl. Plus, wir sind gerade live bei Twitch und deswegen können die Leute auch jetzt gerade Fragen stellen. Wir sind gerade bei knapp 100 Zuschauern, also sehr, sehr gerne in dem Moment auch gerne Fragen stellen, über die quatschen wir. Und das mit meinen Gästen. Ich fange mal mit dem an, der schon häufiger hier zu hören war. Der hat einen eigenen Podcast, den kann ich nur empfehlen. Football Rausch, ein Podcast, der einen ganz, ganz eigenen Ansatz wählt und viel analytischer ist als unserer. Ich freue mich, dass Tim Rausch, ich weiß nicht, ob ich Panthers-Fan oder Newton-Fan sagen soll, aber ich freue mich sehr, dass Tim Rausch am Start ist. Tim, was geht?
Ja, Newton-Fan trifft es, glaube ich, eher. Danke für die Einladung und ich freue mich auf die Folge.
Sehr schön, sehr schön. Dann haben wir zum ersten Mal hier im Podcast, auch das ist mir eine absolute Ehre, die Community wird ihn kennen, weil er ist einer der absoluten Stützpfeiler. Großer Rams-Fan, man kennt ihn nur unter seinem Künstlernamen, also er ist kein Brasilianer, trotzdem kennt man ihn unter dem Künstlernamen. Sinte, hallo lieber Sinte Tnun, wie geht's?
Mosche an alle da draußen, ich freue mich hier zu sein und go Rams!
Ja, genau, also er ist schon verraten, Sinte großer Rams-Fan, das passt ganz gut, weil wir später über Stafford reden wollen. Und, ach, ich weiß noch ganz genau, bei der letzten Community-Folge, als wir einen Jacks-Fan und einen Jets-Fan da hatten, da haben viele geschrieben, wann kommt mal ein waschechter Seahawks-Fan da rum? Ja, Lugi Bogner ist am Start. Lugi, ein waschechter Seahawks-Fan. Ich bin gespannt, ob du eher freudig oder mit weinendem, tränenden Auge auf die letzte Season oder die jetzige Season blickst. Erstmal auch hallo an den lieben, süßen Lugi.
Servus alle miteinander, ich bin auch froh hier zu sein und freue mich auf die Folge.
So, und natürlich auch hallo lieber Twitch-Chat, ich lese schon Go Hawks. Und ich würde direkt, bevor wir über die Super Bowl-Themen sprechen, über das Thema sprechen, wo wir super, super, super viele DMs auch bekommen haben über Instagram. Was haltet ihr von diesem Trade der Rams und Lions, der ja wohl jetzt vonstatten gehen wird? Adam Schefter hat das Samstagabend berichtet, ein Blockbuster-Trade, wie man so schön sagt. Und zwar werden die Detroit Lions wohl Matthew Stafford los, also das wird ein bisschen gemein gesagt, aber er verlässt sie wohl Richtung LA zu den Rams. Und im Gegenzug, und ihr hört jetzt richtig, bekommen die Lions eine Menge aus LA. Einmal Jared Goff. Damit aber nicht genug. Sie bekommen einen Drittrundenpick in 2021, einen Erstrundenpick in 2022 und einen Erstrundenpick in 2023. Also drei Picks. Zwei davon in der ersten Runde, einer in der dritten und Jared Goff für Matt Stafford. Und bevor ich jetzt zu sehr schon in die Analyse gehe, würde ich erstmal Tim fragen, was so sein erster Eindruck war, als er, ich schätze mal, nachts, weil er nicht schlafen konnte, durch seine Twitter-Timeline gescrollt hat und irgendwann gelesen hat, Adam Schefter, upcoming trade mit diesem Block an Picks und Quarterbacks.
Erster Eindruck war, dass ich schon überrascht war, dass jetzt die Rams wirklich die Reißleine gezogen haben und dann auch, wie viel Kapital sie abgegeben haben. Also Goff plus die zwei Erstrunden-Picks, die du gerade genannt hast, plus den Drittrunden-Pick. Aber ich finde, je mehr man darüber nachdenkt, ist es in meinen Augen eine Win-Win-Situation für beide Teams. Also ich kann auch gerne 3 Minuten reden. Ich weiß nicht, wie viel die Redezeit jetzt hier aussieht, aber...
Nö, Redezeit, jeder kann so lange quatschen, wie er will. Ich finde, also bevor ich jetzt meine Meinung dazu abgebe, ich habe so gesehen, dass ein Patrick Esume zum Beispiel gesagt hat, dass Matt Stafford bei den Rams sofort bedeutet, dass die Rams im Super Bowl Contender wären. Ich habe aber auch die Meinung aus dem eigenen Hause hier am Start. Vroni, großer Seahawks-Fan, ihr werdet sie von Run NFL ja kennen, hat gesagt, sie kann diesen Trade überhaupt nicht verstehen. Sie findet noch nicht mal, dass Stafford der bessere Quarterback sei als Goff. Also auch es gibt, also ich würde damit sagen, es gibt das eine Lager, die sagen, Rams, alles richtig gemacht oder sogar Win-Win-Situation. Es gibt die anderen, die sagen, puh, die Rams haben da Haus und Hof verkauft. Wir haben ja zum Glück einen Rams-Fan hier, der lieben Sinte, der immer eine sehr fundierte und niemals übertriebene Meinung zu den Rams hat. Sinte, was sagst denn du? Bist du zufrieden oder sagst du, oh, was haben wir da gemacht?
Ne, also ich habe es ja schon mal auch so vorher geäußert. Von dem Trade her ist auf jeden Fall okay, summa summarum. Vielleicht ein Ticken zu teuer, also wissen wir, ob es hätte zwei First-Round-Picks sein müssen, sondern ein First-Round, ein Second-Round, ein Third-Round, wäre, denke ich, auch in Ordnung gewesen. Das große Problem war halt an dem teuren Vertrag von Goff, den wir loswerden wollten mit damit dementsprechend. Und demzufolge musste man halt das dann bieten. Und wie gesagt, ich denke, es ist für beide eine Win-Win-Situation. Wir haben jetzt dadurch wieder ein bisschen auch Cap-Space geschaffen. Wir haben ja noch Free Agents, die wir halten müssen. Also denke ich schon, dass wir damit sehr gut fahren werden. Und warum es zu dem Trade gekommen ist, halt, dass McVay und Goff sich irgendwie nicht mehr einig waren, wie sie machen oder es nicht mehr hinbekommen haben zusammen. Und dann muss man manchmal halt die Reißleine ziehen. Man sagt halt gerne so schön, lieber ein Schrecken mit Ende als ein Ende ohne Schrecken. Von daher summa summarum ganz gut der Trade.
Ich meine, ich möchte mal kurz, bevor ich Lugi noch dazu befrage, reinrufen, dass auch wenn sie sich scheinbar nicht mehr verstehen, also wenn man das jetzt aus der Ferne so analysieren möchte, die beiden ja schon zusammen im Super Bowl standen, da gegen die überragenden Patriots, Kappa, verloren haben, aber sie haben ja fast den Super Bowl gewonnen. Die einen oder die Hater sagen, trotz Goff. Die anderen sagen, naja, auch mit Goff. Lugi, du als Seahawks-Fan, die Rams sind ja in einer Division mit euch. Macht dich das froh, der Trade? Oder sagst du, Alter, was war denn das?
Ja, zunächst die Rams und die Seahawks. Das geht meistens nicht gut für die Seahawks aus. Wie man jetzt auch an den Playoffs sieht, leider. Und ich muss sagen, für mich persönlich ist Stafford auf jeden Fall ein Upgrade zu Goff, allein schon von der Armstrength, weil er einfach, glaube ich, doch mehr Wumms hat als Goff und auch vom Spielverständnis. Der Trade an sich finde ich heftig, dass wirklich zwei First-Round-Picks involviert waren, aber die, ob sie wirklich direkt schon im Super Bowl-Window wieder sind, das weiß ich jetzt noch nicht.
Also Birmi schreibt zum Beispiel gerade bei Twitch, wenn man den Cap der Rams sieht, alles richtig gemacht. Michael schreibt, ja, ich finde, die Rams sind hier der Win. Dennis hingegen schreibt, die Rams verschenken ja gerne First-Round-Picks. Also bis 2024 sind die jetzt erstmal ohne First-Round-Pick am Start. Der letzte First-Overall war Jared Goff. Also man kann auf jeden Fall, glaube ich, bilanzieren, um mal kurz jetzt meine Meinung hier reinzustreuen, dass der Pick von Goff damals der falsche war, beziehungsweise es hat sich nicht so ausgezahlt, wie sie es wollten, wenn sie jetzt diesen riesigen Trade machen und so viele neue Picks hergeben, um einen neuen Quarterback zu bekommen. Was ist denn deine Meinung dazu, Tim?
Wozu genau? Also willst du jetzt nochmal tiefer in die Materie gehen, warum ich finde, dass Stafford besser ist?
Ich würde erstmal von dir hören wollen, ob du findest, dass der Pick damals im Draft mit Jared Goff der falsche war, ob das eine Fehlentscheidung war, da sie ja jetzt ihn quasi abgeben und viele Picks abgeben, um einen anderen Quarterback zu bekommen? Oder ob du vielleicht sagst, ja, für die Zeit, die sie ihn hatten, war es schon richtig so?
Ja, also ich glaube, im Idealfall will man ja mit dem ersten Pick im Draft, vor allem wenn man noch davor hochtradet, also die Rams hatten ja ursprünglich gar nicht den ersten Pick in dem Draft, will man ja schon den Franchise-Quarterback für die nächsten 10, 15 Jahre haben. Ich glaube, da gibt es kein Team, was dann gerne sagt, okay, wir verlängern unseren Quarterback und ein, zwei Jahre später müssen wir ihn dann abgeben, weil er einfach nicht dem Vertrag gerecht wird. Da gibt es, glaube ich, kein Team, was sagen würde, okay, das war jetzt gut. Ich finde aber auf der anderen Seite gut, dass die Rams sich das eben eingestehen, also dass sie jetzt nicht noch ein, zwei weitere Jahre an Goff festhalten, wenn sie wirklich glauben, dass Stafford so ein starkes Upgrade ist.
Und jetzt zum Trade als solches. Du hast gerade schon angedeutet, Win-Win-Situation. Also du bewertest den Trade schon so, dass die Rams mit diesem harten Cut, das hast du ja gerade schon selber gesagt, die richtige Entscheidung fällen.
Ja, ich denke halt, also Goff, was Vroni gesagt hat, Goff ist für mich mehr ein Produkt von McVay. Also ich glaube, dass viele Quarterbacks in McVays Scheme gut aussehen, weil das Scheme von McVay eben viel, viel vereinfacht. Also durch diese Rollouts wird das Feld halbiert. Das heißt, der Quarterback muss nur die Hälfte des Feldes lesen, was dann wieder die, die Spielzüge einfacher macht. Das sieht man auch in den Statistiken. Wenn Goff keinen Druck hat, dann hat er 18 Touchdowns, 6 Interceptions, 74% Completion Percentage und so weiter und so fort. Sieht alles sehr gut aus. Aber wenn er eben auf eigene Faust kreieren muss, also wenn mal ein Defensive Liner durchkommt, wenn er irgendwie unter Druck gesetzt wird, dann sieht es halt überhaupt nicht mehr gut aus. Also unter Druck diese Saison 4,7 Yards pro Pass, 4 Touchdowns, 7 Interceptions, 29 Sacks eingesteckt. Und da, finde ich, ist dann halt der klare Unterschied zwischen Goff und Stafford, weil Stafford eben auch auf eigene Faust was machen kann. Ich meine, wir kennen die Plays von ihm, wo er da irgendwie das ganze Team auf seinen Schultern trägt und sie noch entscheidend zum Sieg führt. Und Goff gegen eine gute Defensive, die eben diese einfachen Spielzüge wegnimmt, ist er für mich kein sonderlich guter Quarterback. Und auf der anderen Seite, Stafford, der wird mir ein bisschen zu schlecht dargestellt. Ich meine, jeder von uns hat ja mal bestimmt irgendwann im Verein gespielt. Und man sieht ja immer nicht ganz so gut aus, wenn das Team immer schlecht ist. Und wenn man sich zum Beispiel die Defensive der Lions anguckt, die ist ja ein bisschen wie mein Bartwuchs, nicht vorhanden oder zumindest sehr, sehr löchrig. Und wenn du dann immer ein Team hast, was eine Defensive hast, die 30 Punkte zulässt, dann macht das ja auch was im Kopf mit dir, würde ich jetzt mal schätzen. Und wenn die dann immer 5 und 11 gehen oder 6 und 10, dann geht so ein Stafford, glaube ich, als einzelner Quarterback, den ich für sehr, sehr talentiert halte, ein bisschen unter.
Ich muss mich ganz kurz ein bisschen lauter machen. Mal Discord schreibt der Chat, mache ich an der Stelle sehr, sehr gerne.
Ich kann mich aber auch noch lauter am Mikro drehen.
Nee, weil im Podcast passt das ja. Bleib aber okay. So, ich habe das nur jetzt eingestellt. Ich lese die ganzen Fragen im Chat, Leute. Ich versuche das nur zu sortieren. Ich würde dann ganz gern nochmal Lugi reinholen, weil Jared Goff hat ja auch einen großen Vertrag unterschrieben. Wäre es vielleicht dann nicht so clever, Goff diesen Vertrag anzubieten, wenn man ihn dann kurze Zeit drauf später wieder loswerden möchte und das ja irgendwo ein Klotz am Bein war? Hätte man vielleicht das schon vorher machen müssen?
Er hat ja den Vertrag unterschrieben, wenn ich mich jetzt nicht recht täusche, in der Offseason nach dem Super Bowl Try. Von dem her, er hat halt den perfekten Moment dafür erwischt. Ob das so intelligent von einem Team ist, das halt so zu machen, wenn der Quarterback sozusagen den höchsten Wert hat für das Team, weil er es eben geschafft hat, das Team, auch wenn er meiner Meinung nach auch eher von der Defense in den Super Bowl gebracht wurde, als durch ihn selber, dann den Vertrag neu zu verhandeln und dann ihm den bestbezahltesten Quarterback der Liga zu machen, habe ich damals schon eher kritisch hinterfragt, weil auch ich gehe da ähnlich mit Tim, dass McVay, glaube ich, jeden Quarterback ganz gut aussehen lässt, beziehungsweise vielleicht sogar besser aussehen lässt, als er wirklich ist, durch sein Scheme. Und ja, jetzt haben die Rams wieder Cap geschaffen, was sie sich vorher halt verbaut hatten, und dafür halt wieder 2 First-Round-Picks wegzugeben. Du kannst jetzt sagen, dass Goff hat im Prinzip einen First-Round-Pick gekostet, als dafür, dass sie ihn sozusagen gedraftet haben, aber noch 4 weitere zusätzlich. Sie haben 2 gezahlt, dass sie ihn bekommen, und 2 gezahlt, dass sie ihn wieder abgeben dürfen. Und das ist dann doch eher eine Lose-Rechnung, würde ich mal behaupten.
Ja, ich gehe da voll mit. Da würde ich auch kurz reingrätschen wollen. Deswegen behaupte ich nicht, dass es eine Win-Win-Situation ist. Ich finde, die Rams haben sich da ein bisschen selber verkalkuliert. Wenn du diesem Quarterback diesen Monstervertrag gibst, dann rechnest du dir auch was aus. Und dann kurze Zeit später wieder abzugeben für diese Anzahl an Picks noch oben drauf, um, unabhängig davon, dass er für Matt Stafford kommt, einen neuen Quarterback zu holen, ist für mich kein Win.
Ja, klar.
Das geht also, bei mir in meiner... Also,
ja.
Mach ruhig, geh ruhig rein.
Ja, das ist klar. Also, dass die Ausgangssituation, dass sie eben Goff den viel zu hohen Vertrag gegeben haben und jetzt da rauskommen müssen, das ist für mich auch kein Win. Aber für mich, das war jetzt nur auf den Trade an sich bezogen.
Genau, das machen sehr, sehr viele, dass sie eben nur auf diesen Trade gehen, und kann man machen, also ist auch nicht falsch tatsächlich, aber ich versuche das große Ganze zu sehen, und deswegen kritisiere ich da die Rams so ein bisschen, dass sie den Quarterback mit diesem Vertrag ausstatten, ihn dann kurze Zeit später abgeben und dafür dann noch viele Picks hergeben müssen. Also ich finde, da muss sich das Management aus LA wirklich mal in die eigene Nase fassen, unabhängig davon, dass sie jetzt Stafford bekommen. Und vielleicht noch ein, zwei Worte zu Stafford an sich, weil Tim gerade schon schön ein paar Stats genannt hat. Man darf aber auch nicht vergessen, ne, die Lions, klar, die Defense, vor allem dieses Jahr, deswegen musste auch Matt Patricia als Defense-Coordinator, der Head Coach war, gehen. Hat nicht überzeugt. In der Offense allerdings hat Stafford jetzt auch nicht die schlechtesten Passempfänger da rumlaufen. Ne? Also Marvin Jones oder Kenny Golladay, das sind jetzt auch nicht die blindesten. Und vom Passer-Rating her ist er nur ein Platz in der NFL über Jared Goff. Das ist jetzt, ne, also ich will jetzt auch nicht sagen, wenn man mich fragt, du darfst ja einen Quarterback aussuchen, unabhängig von Picks. Wen würdest du aufstellen, Jared Goff oder Matt Stafford? Bin ich voll bei euch und würde sagen, Matt Stafford ist für mich auf jeden Fall der reifere, klar der erfahrene Quarterback, der auf jeden Fall auch mal vorangehen kann. Ich bin auch der Meinung, dass an sich Matt Stafford ein Quarterback ist, der unterschätzt ist in der Liga. Aber diese ganze Rams-Geschichte mit Goff den Vertrag geben, Goff jetzt abgeben, die Picks obendrauf geben. Man hat vor ein, zwei Jahren noch über diesen Win-Now-Modus gesprochen. Da kamen Leute wie Brandon Cooks, die dann auch schnell wieder weg waren. Also generell, das Management der Rams in den letzten zwei, drei Jahren hat es ein bisschen verbockt, auch wenn sie trotzdem es bis in den Super Bowl geschafft haben und jetzt wieder eine gute Mannschaft hatten und ein bisschen bitter in den Playoffs ausgeschieden sind. Würde ich trotzdem ein bisschen kritisieren wollen und hol nochmal kurz den Sinte rein, weil der muss jetzt mit Matt Stafford leben, oder darf mit ihm leben, als Quarterback der Rams. Was sind deine Meinung, unabhängig von Goff und unabhängig von Trade? Wie findest du Matt Stafford? Was findest du gut und gibt es irgendwas, was du vielleicht nicht so gut an ihm findest?
Also ich finde, Stafford ist ein cooler Typ und ich denke, er bringt halt wesentlich mehr Leadership rein als Goff, was Goff halt meiner Meinung nach gefehlt hat, dass er dann Spiele, wo sie hinten lagen, dann das Team nicht mehr mit rumreißen konnte. Diese Attitüde hat Stafford meiner Meinung nach und ich denke, das wird halt viel Auswirkungen auch auf den Rest des Teams haben, deswegen bin ich da recht zuversichtlich. Um die Thematik nochmal, ob jetzt Goff insgesamt eine Fehlentscheidung war, wie gesagt, als Goff geholt wurde, waren noch andere Leute im Management, das muss man auch berücksichtigen. Gab es auch noch einen anderen Trainer, das muss man auch berücksichtigen. Und ich denke, der Vertrag war definitiv zu teuer, den sie ihm damals gegeben haben. Ja, deswegen musste man ihn jetzt da teuer quasi rausholen. Aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, haben sie das jetzt relativ dann noch gut gemacht. Und viele haben vor der Saison gesagt, ja komm, die Rams sind eh bloß auf Platz 4 die Saison. Wir sind in die Playoffs gekommen, haben sogar die Seahawks rausgeworfen in den Playoffs. Also nichtsdestotrotz haben wir stark gespielt und ich denke, nächste Saison wird es auch wieder weitergehen.
Ja, sehr richtiger und wichtiger Hinweis, dass du das noch mit dem unterschiedlichen Management hier reinwirfst. Grüße an Kollegen Head Coach Fischer. Das war eine tolle Zeit damals. Schwenken wir nochmal kurz um auf die Lions, weil das sind für mich die richtigen Gewinner. Also nicht, weil sie Matt Stafford losgeworden sind, sondern weil sie, das ist für mich da elementar, eine ganze Menge an Picks dazu gewinnen. Und wenn du ein Rebuild machst, beziehungsweise komplett austauschst, einen neuen General Manager hast, einen neuen Head Coach hast mit Campbell, der ja schon durch eine sehr emotionale PK aufgefallen ist, dann brauchst du vor allem eins und das sind Picks, um halt das Team in den nächsten Jahren neu aufbauen zu können. Und deswegen sind die für mich der klare Winner, auch wenn sie mit Stafford viel bezahlt haben, bekommen sie jetzt mit Jared Goff jemanden, wo ich sage, ja, ich bin auch eurer Meinung, McVay war für mich auf jeden Fall der Diamant in der ganzen Konstellation, nicht unbedingt Jared Goff, aber nichtsdestotrotz ist das jetzt auch kein komplett Blinder, sondern ein Quarterback, mit dem man so ein Rebuild schon durchführen kann. Also ich glaube, wenn der direkt funktionieren sollte bei den Lions, dann mal gucken, wie der sich noch entwickeln kann, weil das ist ja noch ein junger Typ. Und wenn er nicht funktionieren sollte, hast du genügend Material, um theoretisch in den nächsten Jahren dann nochmal aktiv zu werden. Die Frage im Chat war schon von Mominio, glaubt ihr, Goff wird Starter bei den Lions oder traden sie ihn weiter? Ich glaube schon, dass sie erstmal versuchen, mit Goff zu gehen. Was meinst du, Tim?
Ja, also ich glaube auch, dass sie mit Goff gehen. Ich finde, das ist ein guter Übergangsquarterback zumindest. Wenn man sich da zum Beispiel die Panthers anguckt mit Bridgewater, das ist jetzt auch keine Vollkatastrophe gewesen, aber es ist auch klar, dass das nicht die Langzeitlösung ist. Und ich finde bei Goff, das reine Potenzial, also Wurfkraft, Athletik, ist, finde ich, da. Es geht halt bei ihm irgendwie so darum, auch mal sich zu entwickeln. Also ich finde, man kann jetzt nicht sagen, dass er in den letzten zwei, drei Jahren eine sonderlich starke, positive Entwicklung genommen hat. Und vielleicht ist das jetzt was ihm ein bisschen Feuer unterm Hintern macht, dass er jetzt eben in einem neuen Team ist, in einer neuen Stadt, unter einem Trainer, wo er mehr selber machen werden muss, weil es gibt, glaube ich, wenige Trainer, die so gut sind wie McVay, wenn es ums Scheme geht. Vielleicht ist das was ihn dann antreibt. Ich weiß es nicht. Ich würde es mir wünschen, weil Goff tut mir ja schon irgendwie ein bisschen leid. Ne? Ich meine, der wird ja vom Hof gejagt als Franchise-Quarterback, als eigentlich angedachter Franchise-Quarterback. Und vielleicht jetzt in Detroit kriegt er dann seine Karriere nochmal so einen Neustart, im Idealfall.
Ja, ich würde noch gerne eine Zusatzinfo hier reinstreuen, was diesen Trade betrifft. Ich weiß nicht, ob das alle auf dem Schirm haben da draußen, aber der neue General Manager der Lions ist ein gewisser Brad Holmes. Und Brad Holmes war, bevor er General Manager bei den Lions war, Director of College Scouting bei den Rams und hat unter anderem damals den Tipp gegeben, dass die Rams hochtraden sollten, um Jared Goff an erster Stelle zu bekommen. Also das ist der größte Goff-Fan, würde ich mal sagen, überhaupt. Der ist von den Rams weg zu den Lions und bekommt gleich Jared Goff hinterhergeschmissen. Also der ist auch, also wenn du so eine Entscheidung triffst, dann Goff gleich mitzunehmen, glaube ich, dann hast du direkt eine große Bürde auf dir, weil du weiterhin seinen Namen verteidigst und versuchst hochzuziehen. Und irgendwann muss dieser Name auch funktionieren. Vielleicht abschließend zu dem Thema nochmal Lugi. Der hat es eben schon angedeutet mit seinem Vergleich zwischen Stafford und Goff. Lugi, was ist denn deine generelle Meinung? Jared Goff, ist das jemand, der in den nächsten Jahren noch Starter in der NFL sein wird? Oder glaubst du, Jared Goff ist spätestens in einem Jahr, wenn es nicht laufen sollte, irgendwo auf der Bank?
Das kommt, also das hängt für mich, finde ich, von zwei Faktoren ab. Erstens, wenn Goff jetzt wirklich in Detroit viel mehr selber machen muss und auch endlich mal Progress, dass man endlich seine Entwicklung sieht, dass er sich weiterentwickelt und dass er besser ist, Coverage zu lesen und das alles, dass ihm der Coach sozusagen nicht alles auf dem Silbertablett mit leichten Pässen, wie in der zum Beispiel in der Shanahan Offense zu geben. Wenn er da wirklich einen großen Schritt nach vorne macht, sage ich, wieso nicht, wieso soll er denn nicht Starter bleiben? Wenn er jetzt aber nächste Saison nicht wirklich abliefert, dann sage ich, dann werden sich die Lions auf jeden Fall im Draft mit einem Quarterback beschäftigen und dann wahrscheinlich auch einen draften. Vielleicht auch erstmal hinter Goff wieder ein Jahr lernen lassen, auch wenn er jetzt nicht der perfekte Lehrmeister ist. Aber ein Jahr lernen, glaube ich, schadet keinem Rookie-Quarterback. Und sich an das Tempo zu gewöhnen und dann ersetzt zu werden, dann in 23, wenn du wieder zwei First-Round-Picks hast, es sei denn, du tradest halt einen weg und dann weiterhin die Offense, um den dann neuen Quarterback zu bauen. Also ich würde sagen, das hängt sehr viel von ihm ab. Wenn er wirklich einen Schritt nach vorne macht, sage ich, könnte er es schaffen, vielleicht Starter zu bleiben. Aber dann wäre es auch wieder, nächstes Jahr muss er genauso performen und wenn er dann einbricht, würden sie dann einen Quarterback holen. Also ich sehe es eher kritisch als positiv.
So, jetzt, ich weiß, Carsten ist zwar nicht da, aber Leute, natürlich gibt es jetzt eine Carsten Spengemannsche Überleitung. Ich sehe es eher kritisch. Wer es auch eher kritisch sehen könnte, was nächstes Jahr passiert, ist Deshaun Watson. Weil der gute Deshaun Watson ist ja auch in aller Munde. Wir haben es auch, also ich habe es gerade schon ein paar Mal im Chat gelesen. Was ist denn jetzt mit Watson? Was ist denn jetzt mit Watson, wenn die Lions für Matt Stafford schon so viele Picks bekommen? Was kriegen denn die Texans für Watson? Das ist so ein bisschen gerade die Frage. Welches Team hat Potenzial und Kapital, sich einen Deshaun Watson zu leisten zu können? Denn er möchte ja, er hat die Trade Request eingereicht, Houston verlassen. Die letzte Folge von Football Rausch heißt übrigens auch, Houston, wir haben ein Problem, falls ihr da mal reinhören wollt, die haben das ein bisschen ausführlicher besprochen. Ich würde noch gerne sagen, dass die Texans an sich ja überhaupt kein Interesse haben, ihn abzugeben. Also weder Caserio noch der Head Coach, niemand will Watson irgendwie abgeben, sondern sie wollen ihn halten, er möchte aber weg. So, das ist jetzt eine verzwickte Lage. Jetzt kommt dann auch so ein Detroit Lions LA Rams Trade daher, wo auch die Texans sagen werden, ach, schau mal eine an, wenn Stafford so viele Picks wert ist, mal gucken, was mit Deshaun Watson ist. Vielleicht zuerst Tim, weil er eben schon eine Folge drüber aufgenommen hat. Was glaubst du, welches Team kommt überhaupt in Frage? Glaubst du, Watson und die Houston Texans, können sich vielleicht doch nochmal irgendwie einigen oder meinst du, das Thema ist durch? Bring uns mal auf Stand.
Boah, ich finde, das ist so eine schwierige Frage, weil es wird ja so wild spekuliert, wie viele Erstrunden-Picks ist Watson wert, welche Spieler muss man noch mit abgeben?
Ja komm, ganz kurz. Jamal Adams, zwei Erstrunden-Picks für ein Safety. Mhm. Jetzt Stafford, ein Number One Overall Pick, plus zwei Erstrunden-Picks und Drittrunden-Pick. Jetzt weißt du, dass der Sean Watson wird.
Ja, man, das geht ja fast schon scheiße, ins Unendliche. Ne? Also ja. es gibt tatsächlich in der NFL die Regel, dass man entweder, ich weiß nicht, Picks 3 oder 4 Jahre in der Zukunft nicht wegtraden kann. Also es müssen Picks innerhalb der nächsten 3 Jahre sein, die in dem Deal maximal eingebunden werden können. Also können es maximal 3 Erstrunden-Picks nur sein. Es sei denn, man fängt dann halt an, sich von anderen Teams Erstrunden-Picks von den nächsten 3 Jahren zu ertraden und die dann auch noch mit draufzulegen. Also dann sind wir aber wirklich in Madden mittlerweile. Also dann können wir auch bei den Pilfins spielen. Ich weiß es nicht. Also wer mir jetzt spontan einfällt, sind die Jets, weil sie eben unfassbar viel Kapital haben. Aber ich glaube, so fast jedes Team sollte drüber nachdenken, einen Watson zu holen.
Ja, also wenn du mich fragst, auf jeden Fall, ich bin ein kleiner Watson-Fanboy.
Auf die andere Frage noch, ob Watson und die Texans nochmal zusammenfinden. Boah, das kann ich auch so schwierig beurteilen. Da wäre man gerne Fliege an der Wand. Ist zwar jetzt so eine dumme Redewendung, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass ein Watson dann wieder super glücklich die nächsten 3 Jahre da spielt, oder?
Heißt das Fliege an der Wand? Heißt nicht Mäuschenspiel? Was ist das für ein Sprichwort? Ist es aus Wuppertal oder aus Eichstätt?
Vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es aus Wuppertal.
Fliege an der Wand?
Ich kenne es nur so, eine Fliege an der Wand.
Okay, also keine Ahnung, ich wäre nicht gerne Fliege an der Wand. es ist tatsächlich, also die Frage ist gemein, weil es sehr, sehr schwer ist, jetzt hier aus Deutschland zu beurteilen, wie es da drüben in Houston aussieht. Fakt ist, glaube ich, nicht Fakt ist, aber ich denke oder meine Fernanalyse wäre schon, dass auch Cully, der neue Head Coach, sehr gerne mit Watson arbeiten möchte, aber der einfach sagt, Leute, es reicht mir. Ihr habt in letzter Zeit so viel getan, wo ich nicht hinterstand. Ihr habt mir gesagt, ich spiele eine gewisse Rolle auch bei der Suche nach neuen Leuten, die unsere Franchise führen sollen. Das hat auch nicht gestimmt. Mir reicht's. Ich möchte weg. Aber jetzt haben wir das Problem. Er ist super viel wert für die Franchise. Er hat einen gewissen Vertrag. Und was für Teams können sich das überhaupt leisten? Und die Teams, die sich das leisten können, will er da überhaupt hin? Oder also ist das ein Upgrade? Wäre das jetzt ein Upgrade für Deshaun Watson, zu den Jets zu gehen? Was ist mit Sam Darnold? Oder wollen die vielleicht irgendwie ein anderes im Draft picken? So viele Fragezeichen, die sind schwer aufzulösen, ohne nicht mal irgendwie ein Fragezeichen von vornherein zu lösen. Aber man kann vielleicht mal Sinte und dann Lugi nochmal zu befragen. Deshaun Watson, glaubt ihr, er verlässt Houston? Und wenn ja, wohin? Ich habe im Chat gelesen, Jets, 49ers, Bears, also es wird wirklich wild, es werden wild Teams genannt. Vielleicht erst Sinte, dann Lugi.
Also, ich glaube eher, dass er weggeht. Also, dass es so weit zerbrochen ist, der Tisch, dass man es nicht wieder kitten kann, von seiner Seite her. Wohin ist, wie gesagt, ganz schwierig. Wer könnte sich ihn leisten mit Picks, mit allen, mit Situationen? Wie gesagt, Colts wäre interessant für ihn, aber das wird Houston definitiv wahrscheinlich nicht machen, weil eigene Division, da hast du keinen Bock drauf. Ansonsten sind halt eigentlich bloß noch Jets, vielleicht noch Dolphins mit verschiedenen Faktoren, aber es wird halt wirklich so viel dran hängen, ob Houston jetzt wirklich mit Watson nochmal auf den grünen Zweig kommt oder nicht. Aber das ist so schwer vorherzusagen, also ich denke eher, er ist weg oder er setzt dann aus, aber ich kann es absolut nicht abschätzen.
Ist Tag der Redewendung, ne? Tisch zerbrochen, Tischtuch zerrissen. Irgendwas ist immer. Lugi, was meinst du?
Ja, direkt zu Anfang muss man, glaube ich, direkt mal die unterschiedlichen Value von den Picks auch ansehen. Jamal Adams hat 2 Picks von den Seahawks gekostet. Die Seahawks spielen mehr oder weniger garantiert in den Playoffs, was die Picks, sage ich jetzt mal, an 20 und aufwärts jetzt sein wird. Die Jets haben den Second Overall Pick dieses Jahr, was ein Value hat, wenn du jetzt nochmal kurz auf den Goff Trade, die haben damals 2 First-Round-Picks gegeben, um an 1 zu kommen, um den Value schon mal da klarzustellen. Für mich wird Watson entweder aussetzen oder getradet werden. Für mich gibt es nur 2 Landeoptionen, entweder in New York oder in Miami. Bei Miami würde ich ein oder zwei First-Round-Picks und Tua sehen, je nachdem, wie du da die Picks an den Jahren verteilst. Würde ich auch in gewisser Weise auch gut lustig finden, wenn die Texans dann ihren Pick dieses Jahr sozusagen wieder zurückbekommen würden. Und die Giants würde ich auch nicht aus dem Rennen da raushauen, weil so ein Deshaun Watson mit Saquon Barkley in der Kombination würde ich fühlen, Aber am wahrscheinlichsten sehe ich da wirklich die Jets, dass die den zweiten Pick hergeben, vielleicht sogar Sam Darnold abgeben und dann noch entweder dieses Jahr noch einen Zweitrunden-Pick und dann nächstes Jahr noch einen Erstrunden-Pick dazugeben oder dann also für den nächsten Draft noch den Second-Round-Pick. Also das Paket, was ich von den Jets sehe, ist der zweite Overall-Pick, ein Zweitrunden-Pick dieses Jahr, ein Erstrunden-Pick nächstes Jahr und Sam Darnold. Das ist, glaube ich, das, was ich callen würde.
Angenommen, Sam Darnold plus die angesprochenen Picks von Lugi für Deshaun Watson. Würdet ihr das aus Sicht der Jets machen? Ja oder nein? Vielleicht erst Tim?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, der Wert von Deshaun Watson ist halt unfassbar hoch, weil wir sprechen hier von einem Quarterback, der Top 5 auf jeden Fall ist, vielleicht sogar Top 3, kann man sagen, der die nächsten 10, 15 Jahre sogar noch spielen kann auf höchstem Niveau, wenn er fit bleibt und der einfach ein, ich glaube, charakterlich ein super Typ ist. Also ich wüsste nicht, wo da irgendwas ist, wo ich sagen würde, okay, da müsste man ein bisschen vorsichtig sein bei Watson.
Darf ich? Eine Sache gibt's. Mhm. Würde ich sagen. Ich würde sagen, die Verletzungsanfälligkeit. Ist die einzige Sache, also ist beim Quarterback ja immer gegeben, aber er ist auch jemand, der auch schon mal länger ausgefallen ist. Das ist so das Einzige, was vielleicht so ein bisschen eine Kerbe hinterlässt oder den Tisch zerbrechen lassen kann oder wo ich gerne Flieger an der Wand spielen würde. Ich glaube, die Verletzungsanfälligkeit könnte ein bisschen abschrecken. Ansonsten stimme ich dir voll zu, ist ein Top-Quarterback für die nächsten, sagen wir mal 10 Jahre.
Ja, Verletzungsanfälligkeit könnte man noch reinnehmen, aber auch da, das ist halt, das kann man ja nicht vorhersehen. Ich meine, natürlich, manche Spieler fallen öfter aus, manche Spieler sind da in Anführungsstrichen tougher oder haben einfach mehr Glück. Aber das, ich weiß nicht, wie hart man das jetzt reingewichten kann. Was man aber auf jeden Fall reingewichten kann, ist, dass der unabhängig vom Rekord der Texans fast eine MVP-Saison gespielt hat, würde ich sogar sagen. Gegen Ende der Saison hat er Chad Henson, Kiki Cutie auf Receiver gehabt und die trotzdem richtig gut aussehen lassen. Hinter einer wackeligen Offensive Line mit einem durchschnittlichen oder unterdurchschnittlichen Playcaller. Also der hatte ja die ganze Mannschaft auf seinen Schultern. Und so einen in einem guten System, mit einer guten Defensive, mit einem soliden Headcoach, in einer einfach guten Franchise, ich glaube, das ist wirklich, das ist ja der Traum. Also du musst ja auch gucken, was machen die anderen Teams. Du baust heutzutage einfach ein Team und beziehungsweise eine Offensive mit einem Quarterback, die viel punkten können. Wie will man sonst einen Mahomes vom Thron schlagen? Und das ist ja das ist ja das Endziel. Du willst ja den Super Bowl gewinnen. Du willst nicht in die Wildcard-Runde kommen, du willst nicht in die Divisional-Runde kommen, sondern du willst den Super Bowl gewinnen. Das sollte ja das Ziel jedes Teams sein. Und Deshaun Watson hilft dir da immens.
So, du sagst, die Jets sollten das machen. Sinte Lugi sagt dir auch, ja, sofort.
Ja, also ich würde sagen, für die Sachen sollten sie es machen.
Würde ich genauso angehen. Und du hast von den Seahawks immer noch die Picks. Das heißt, du gibst nicht mal deine komplette Future auf. Du hast immer noch 2 First-Round-Picks. Von dem her sofort würde ich...
So, und jetzt mal kurz geflippt. Ihr seid die Texans. Was würdet ihr verlangen? Jetzt nicht von den Jets, sondern generell. Was wäre das, was ihr als GM jetzt sagen würdet, okay, scheiße, wir haben einen Quarterback, der möchte weg, jetzt mal angenommen, wir haben jetzt schon 3 Millionen Mal mit ihm gesprochen und ihm alles versprochen, was er möchte aber trotzdem weg. Er sagt nein. Sondern du willst ja auch den Fehler vermeiden der letzten Jahre und Unruhe rausbekommen und vielleicht, ne, ist ja auch wieder eine Art Rebuild, beziehungsweise neue Leute, die jetzt hier in der Führungsetage sind und Verantwortung übernehmen. Da brauchst du, wie ich vorhin schon gesagt habe, Picks, um auf was Neues aufzubauen, was vielleicht der Coach GM davor bisschen leichtfertig vergeben hat. Was wäre das, was ihr euch wünschen würdet oder wo ihr drüber nachdenken würdet, Watson abzugeben? Gibt es einen Quarterback, auf den ihr zielen würdet in der Liga von einem Team, wo ihr sagt, ey, wenn ihr den uns gibt und da ein paar Picks? Also ich meine, Sam Darnold gilt ja auch als underrated. Also jetzt habe ich eine offene Frage gestellt und visiere keinen an. Dann erst Sinte.
Ja, wie gesagt, es kommt halt dann mit aufs Team drauf an. Das ist ja auch eine Entscheidung, weil Watson hat ja im Endeffekt das letzte Recht drauf zu sagen, gehe ich da hin oder gehe ich da nicht hin, wegen der Trade-Klausel. Ergo muss das Team halt schon passen für ihn, was die Sache natürlich auch nochmal erschwert für Verhandlungen von Houston. Aber prinzipiell würde ich sagen, ein First Round dieses Jahr, First Round nächstes Jahr, Second Round dieses Jahr und noch ein First Round übernächstes Jahr. Also insgesamt 3 First Round, ein Second Round und vielleicht noch ein Third Round nächstes Jahr oder so. und gegebenenfalls sogar noch ein Quarterback als Tausch, denke ich, sollte hinkommen.
Aber glaubt ihr, die sehen das aber an? Also glaubt ihr, die wollen auch einen gestandenen Quarterback zurück oder reicht denen nicht vielleicht schon mehr? Also ich frage mich halt, oder sagen sie halt, uns reicht ein hoher Pick im nächsten Draft, wo wir selber einen neuen jungen Quarterback draften können? Vielleicht erst Lugi?
Da fällt es mir immer schwer. Also spontan würde ich sagen, einen Value von, also einen Top-10-Pick von dem Value her plus zwei weitere vom Value jetzt abzuschätzen, zwei weitere First-Round-Picks sozusagen. Und da könnte ich mir halt wirklich vorstellen, dass irgendwie so mit einem Quarterback und einem Second-Round und einem Third-Round dann sozusagen irgendwie ein First-Round-Pick-Value sozusagen abgearbeitet wird und dann das halt noch zwei wirklich Picks für die Texans dabei rausspringen könnten. Und da würde ich sagen, das Problem ist halt, dass Watson erstens die Non-Trade-Klausel hat. Das heißt, er darf schon mal letztendlich bestimmen, ob er dahin geht oder nicht. Die zweite Sache ist, dass viele Teams, die einen Quarterback bräuchten, schon komplett rausfallen, weil sie den Vertrag von Watson nicht annehmen können. Da würde ich jetzt zum Beispiel die Saints oder die 49ers mal ansprechen, die absolut in need, finde ich, für einen Quarterback sind, aber halt sich Watson nicht leisten könnten. Und da, ja, drei First-Round-Picks mit einem vom Value her Top 10.
Außer man kriegt halt irgendeinen Trade hin. Also man hat zwar keinen Cap, aber man kann ja auch Spieler loswerden, die Cap kosten. Der Chat ist schon am Eskalieren. Also Kejo schreibt schon gerade, Mike, vergiss nicht die Situation in Houston. Die haben keine Picks, kein Cap, zu viele überbezahlte Spieler, die wollen loswerden. Was ist mit JJ Watt? Der möchte wahrscheinlich auch noch gehen. Also in Houston brennt es wirklich, würde ich mal sagen. Und ihr habt die No-Trade-Klausel auch zu Recht angesprochen. Ich glaube halt, es gibt gar nicht so viele Teams, die Watson ablehnen würde. Also kaum ein Team hat eine schlechtere Ausgangslage mittlerweile, was die nächsten Jahre angeht, als die Texans, oder Tim?
Ich glaube auch. Also ich glaube, dass er tatsächlich zu vielen Teams gehen würde, die eine intakte Culture haben, wie man ja immer so schön sagt. Und wenn ich jetzt der General Manager wäre von den Houston Texans, dann würde ich mit Deshaun Watson und dem Head Coach nochmal sprechen. Wirklich mal klarstellen, geht hier gar nichts mehr, weil im Idealfall behalte ich ihn ja, weil er ist ja ein Franchise-Quarterback.
Ja.
Und wenn gar nichts mehr geht, dann würde ich mit ihm besprechen, okay, wo willst du denn gerne hin? Und dann würde ich alle Teams anrufen und einfach sagen, wir machen jetzt ein Wettbieten. Und dann würde ich immer sagen, Bears, die Dolphins haben jetzt aber hier noch einen Erstrundenpick mehr geboten. Wie sieht es denn bei euch aus? So, dass sich das dann so hochschaukelt, dass du am Ende einfach das beste Angebot nimmst. Also ich würde es gar nicht jetzt unbedingt abhängig machen von irgendeinem Team, sondern ich würde einfach der Höchstbietende gewinnt, sozusagen.
Okay, ich glaube, wir haben damit Trade mit Dallas und Prescott. Leute, das ist, glaube ich, also dann können wir über jedes Team besprechen. Ich glaube, das ist extrem unwahrscheinlich. Ich glaube, dass meine Patriots leider auch nicht genügend haben, um dafür mitzubieten, ehrlicherweise. Also wir müssen ein bisschen abwarten, was die nächsten Wochen bringen, ob das Richtung Draft interessanter wird oder ob das erst nach dem Draft passiert, was ich eher gesagt bezweifle. Das Thema wird uns sicherlich die nächsten Wochen und auch nach dem Super Bowl noch begleiten, wenn nicht vorher schon eine Entscheidung zustande kommt.
Ich
würde jetzt gerne aufs nächste Thema kommen, was ich vorhin am Anfang beim Intro, was so super schön eingesungen war, angedeutet habe. Und zwar, wir haben ja mit Lugi einen Seahawks-Fan hier. Wir haben mit Sinte einen Rams-Fan hier. Und zwischen diesen beiden Teams gab es ja auch noch eine Personalie, die gewechselt ist. Und zwar haben die Seahawks Brian Schottenheimer gehen lassen oder ihn entlassen, wie man es auch ausdrücken mag, und einen neuen Offensive Coordinator eingestellt, und zwar einen gewissen Shane Waldron, der von den Rams kommt. Ein gewisser Sean McVay hat Waldron 2018 wirklich übertrieben gelobt, das Jahr, als sie dann auch den Super Bowl erreicht haben, und meinte eben, dass er ein ganz, ganz, ganz wichtiger Mitglied im Trainerstab gewesen ist oder damals sei. Und einer seiner, vielleicht die rechte Hand von Sean McVay. Jetzt also als Offensive Coordinator bei den Seahawks. Vielleicht erst den lieben Lucky als Seahawks-Fan. Bist du hyped und sagst, wow, endlich mal jemand, der mit Wilson gute Arbeit machen kann? Oder sagst du, ich hätte mir lieber wen anders gewünscht? Es gab ja viele andere Namen, die noch gehandelt wurden. Abgesehen von Adam Gase, noch ein gewisser Doug Peterson. Was meinst du?
Also zunächst, ja, ich bin erstmal froh, dass es weder Doug Peterson noch Adam Gase geworden ist. Da ist mir schon so ein kleiner Stein vom Herzen gefallen. Gefreut hätte ich mich tatsächlich auch über Anthony Lynn, den ehemaligen Chargers Head Coach. Das hätte ich auch gut gefunden. Aber jetzt mit dem Passing Coordinator der Rams als Offensive Coordinator finde ich aus zwei Gründen erstens gut. Zunächst glaube ich, dass er viel mehr das Play-Action-Game wiederbringt, was die Seahawks vor Jahren mal wirklich effektiv auch gut hatten, von der Menge her. Darauf freue ich mich wirklich. Und dass er aus einer Offense kommt, die eher Outside-Zone-Running betrieben hat als Inside-Zone. Und das ist was, was sowohl dem Running-Game der Seahawks, glaube ich, immens helfen wird, als auch Wilson immens helfen wird. Weil Wilson ist für mich, auch sein Spitzname ist nicht umsonst Houdini Wilson, lass den Typ machen und wenn er machen kann, dann macht er schon. Das Problem, was die Seahawks nach der, ich sag mal, spätestens der Hälfte der Saison hatten, ist, dass das Game von Schottenheimer, was das Passing-Game angeht, mit zwei deepen Safeties relativ gut zu stoppen ist, beziehungsweise zu stoppen war. Und dadurch auch Metcalfs Zahlen und Lockets Zahlen relativ eingebrochen sind in der zweiten Saisonhälfte. Beide zwei Franchise-Rekorde trotzdem aufgestellt, wo ich mich absolut drüber freue. Aber sie wurden halt viel zu ausrechenbar. Und das ist auch, glaube ich, im Endeffekt dann der Grund gewesen, warum er jetzt gehen musste. Weil auch Carroll ja auch eher, sag ich mal, von der klassische Headcoach ist, der sehr viel Wert aufs Laufspiel legt. Was wiederum meinen Wunsch des Play-Actions wieder mehr zu integrieren sehr fördert und ich glaube, dass wir da an einer guten Stelle sind, ihn als Offensive Coordinator zu haben.
Ich finde ja vor allem gut, dass in den letzten zwei Jahren, glaube ich, die Detroit Lions dauernd versucht haben, den als OC zu verpflichten und jetzt gescheitert sind. Wenn das jetzt auch noch passiert wäre, dann wären es ja die Rams 2.0 irgendwann. Sinte, bist du traurig, dass du, also ich glaube, als Rams ist es vor allem bitter, dass du so jemanden, der die letzten Jahre so intensiv dabei war, im Trainerstab die ganzen Plays kennt, zum Rivalen geht, oder Sinte?
Ja, also im Endeffekt, wie gesagt, ich wünsche ihm viel Erfolg in Seattle, aber ich finde es natürlich schade, ihn an Division-Rivalen zu verlieren. Also ich hätte mich da schon eher gefreut, Adam Gase zu sehen, aber nichtsdestotrotz ist ja bei den Patriots für Gase noch alles frei. Ich glaube, da freut sich Mike auch drauf. Wie gesagt, ist schade, aber ansonsten hat er halt gute Arbeit gemacht und ich wünsche ihm trotzdem alles Gute in Seattle.
Nee, du, Gays und Patriots, das macht mir keine Angst mehr. Trotzdem muss man sagen, lieber Tim, dass das zum ersten Mal eine Rolle für Waldron wird mit einer gewissen Verantwortung, weil Offensive Coordinator war er nicht, bei den Rams war er fürs Passing Game verantwortlich. Jetzt soll er bei den Seahawks, Lugi hat es schon schön gesagt, vor allem mit Laufspiel glänzen, also mit Laufspiel spielen lassen glänzen. Er selber läuft ja nicht. Sagst du mutige Entscheidung? Wäre ja lustig, ne?
Der Spielertrainer.
Mutige Entscheidung des Seahawks, ihn zu holen? Oder sagst du, Gold richtig, die haben da einen echten Rohrdiamanten an Land gezogen?
Ich finde, das ist auch wieder so eine Frage, die kann man ganz schwierig beurteilen, weil ich find, mir werden hier nur Fragen gestellt, die schwierig zu beurteilen sind, weil man weiß ja auch nicht, wie
weil viel...
Weil
ich dir zutraue.
Ja, wie viel Anteil hat jetzt Sean McVay... Und wie viel Anteil hat Waldron?
Ja, was glaubst du denn?
Im Idealfall hoffe ich tatsächlich, dass Waldron viele, viele Konzepte der Rams in das Seahawks-Spiel implementiert. Luke hat es gerade schon angesprochen, Play-Action muss mehr kommen. Wenn man sich die letzte Saison anguckt, Wilson bei Play-Action ist seine Completion-Percentage um 6% gestiegen im Vergleich zu keine Play-Action. Seine Yards pro Pass sind um ein Yard immerhin gestiegen, ist jetzt nichts Tolles. Aber man sieht auf jeden Fall, mit Play-Action ist Wilson besser als ohne. Und was mir bei den Rams immer so gut gefällt, dass das Laufspiel und das Passspiel, die basieren aufeinander. Das heißt, das Laufspiel baut auf dem Play-Action-Spiel auf und das gibt dem Ganzen so einen besseren Fluss. Und ich fand bei den Seahawks war halt viel so, okay, Lauf bei erstem Versuch, Lauf bei zweitem Versuch und dann bei drittem und sieben Wilson, mach mal. Und dann hat es am Anfang auch gut geklappt. Am Anfang haben sie auch sehr, sehr oft bei First Down geworfen. Aber es war halt auf Dauer nicht haltbar, dass dieses tiefe Passspiel so gut klickt, dass wirklich, man hat ja, wie viele tiefe Pässe sind denn in der ersten Saisonhälfte auf Metcalf und Lockett angekommen? Das war ja so ein konstant hohes Niveau. Und Wilson hat es dann in der zweiten Saisonhälfte, hat diese Offensive und Wilson auch, es nicht geschafft, mal die Defensiven zu sezieren und mal mit 10 Plays, 15 Plays, 75 Yards das Feld runter zu marschieren, sondern sie waren so stark abhängig von diesen Big Plays, dass es sie dann eben irgendwann auch gekostet hat und ganze Spiele gekostet hat, weil es eben keinen so einen guten Fluss in dieser Offensive gab und keinen Plan B zu diesem tiefen Passspiel. Und ich hoffe, dass Waldron, um da jetzt den Bogen wieder zu spannen, etwas mehr Fluss in die Offensive bringt, für Wilson einige Sachen vereinfacht, für die Offensive Line dadurch auch Sachen vereinfacht und generell diese Seahawks-Offensive runterläuft. Und bitte nicht nur läuft, sondern auch Wilson passen lässt.
Ich finde es auch eine ganz, ganz spannende Personalie. Und ich finde, die Seahawks gehen da echt einen mutigen Schritt, der, glaube ich, auch ein Schritt in die richtige Richtung ist. Also ich bin da voll bei euch. Vielleicht noch ein bisschen Hintergrundwissen für unsere Zuschauer und Zuhörer. Waldron, der fing sogar bei den New England Patriots an, hat dort erst als Zuarbeiter des Special Teams gearbeitet, was bedeutet hat, er war für die Long Snapper verantwortlich. Das war sein Anfang in der NFL.
Das würde ich auch gerne machen.
Hat dann über, ja, über Umwege im College kam er wieder zurück zu den Patriots, war dann dort vor allem für die Tight Ends verantwortlich. Also ist jemand, der auch sehr, sehr gerne in seinem Passing Game mit Tight Ends eben arbeitet. Und dann ab 2016 war er bei den Washington Redskins, die damals so hießen, jetzt das Washington Football Team, dort eben als Offensive Quality Control Coach unter dem damaligen Offensive Coordinator Sean McVay. Und das ist genau das, wo ich sage, das ist ein schlauer Move von Pete Carroll und den Seahawks. Die holen halt wirklich den Buddy von McVay, also die rechte Hand, der wird den innen auswendig kennen. Und da kriegst du natürlich auch, also klar kennst du den Gegner, weil du sowieso jedes Jahr zweimal gegen ihn spielst, aber dann jemanden von der anderen Seite, der so eng verbunden ist mit McVay, mit dem Coach, zu gewinnen, ist, glaube ich, ein richtig schlauer und guter Move des Seahawks. Und ich würde sie dafür beglückwünschen. Wie es dann läuft, muss man sehen, ne? Wenn sie dann trotzdem sich nicht verbessern, dann, glaube ich, wird auch über ihn zu diskutieren sein. Aber ich glaube, es ist ein mutiger und guter Schritt. Ich würde gerne auch von Lugi, auch wenn ich ihn damit vielleicht ein bisschen quäle, seine Meinung als Fan abholen zu dieser Saison bei den Seahawks. Anfangs sah es ja sehr, 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 sehr gut aus. Russell Wilson wurde von vielen als möglicher MVP gehandelt, beziehungsweise vielleicht kriegt er ja ein Vote. Es sieht jetzt ehrlicherweise nicht mehr danach aus, dass er überhaupt ein Vote. So, du hast es vorweggegriffen. Bist du als Fan, ich meine, ihr habt die Division gewonnen, enttäuscht von der Season, weil ihr dann doch relativ deutlich rausgeflogen seid gegen die Rams, oder sagst du, mein Gott, mehr war eh nicht drin?
Also zunächst muss man mal sagen, die Seahawks haben es geschafft, von einer mega geilen high-powered Offense, die klar auch sehr, sehr viel über Big Plays gekommen ist, zu einer total ausrechenbaren, stupide, schlechten Offense zu kommen, die absolut ausrechenbar war, und in der Defense haben sie genau das andersrum gemacht. Als schlechteste Defense ever, was Yards per Game angeht, zu starten. Und dann meines Erachtens, klar, wir haben auch Adams, der Star Trader, worüber ich mich immer noch sehr, sehr, sehr freue, dass wir den geholt haben, verletzt war. Und dann haben wir, finde ich, der Schlüssel, der für uns die Defense umgedreht war, war der Trade für Dunlap. Weil Dunlap hat, glaube ich, oh Gott, jetzt lass mich lügen, Regular Season 6 Spiele für uns gemacht und ich glaube 5-6. Der ist direkt eingeschlagen in der D-Line, hat direkt rumgerissen. Der in Zusammenspiel mit KJ Wright, der, finde ich, auch eine Bombensaison gespielt hat, der neben Bobby Wagner halt einfach ein mega krasser Linebacker ist, der, finde ich, auch viel zu sehr untergeht neben ihm, weil Wagner ist halt zukünftiger Hall of Famer. Meines Erachtens auch immer noch der bessere Linebacker als Kuechly. Da ist zwar vielleicht ein bisschen Fanbrille dabei, aber das ist meine Meinung dazu. Aber ja, die Saison ist so dann noch in Anführungszeichen. Für mich ist diese Saison eine verlorene Saison. Ja, wir sind 12-4 gegangen. Wir haben Spiele verloren, teilweise wieder, wie wir es kennen. Als Seahawks-Fans durch Strafen, da fällt mir das Cardinals-Spiel ein, das erste, wo wir den Stop haben, die Cardinals müssen Field Goal schießen und dann schafft es einer zwei Strafen für insgesamt, also einmal eine 15-Yard-Strafe und einmal eine 5-Yard-Strafe zu hauen, was uns das Spiel verliert, unsere erste Niederlage, der Lauf ist gebrochen sozusagen. Und wir haben uns das immer selber schwer gemacht und dann, also GG an die Rams, verdient gewonnen. Das schlechteste Spiel der gesamten Saison liefern wir in den Playoffs ab. Die Offense absolut unterirdisch. Du schaffst es, die Rams nach der Halbzeit, ich glaube, 3 oder 4 Mal 3-and-out zu schicken. Du schaffst es nicht, Punkte zu machen. Ja, verdient verloren, verdient rausgeflogen. Über den Division-Sieg freue ich mich natürlich, aber es hätte so viel mehr sein müssen.
Kann jemand den Feuerlöscher holen für diesen Jungen? Also ich wollte dich erstmal ausgehen lassen, weil ich habe gemerkt, du wolltest mal alles entladen, was sich so aufgestaut hat als Fan in dieser Season. Das finde ich auch wunderschön und auch sehr, 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 sehr gut. Der Twitch-Chat ist auch schon wieder am Eskalieren und schreibt so Sachen wie, Lugi droppt schon wieder alles durch die Fanbrille. Ich bin bei Lugi, schreibt auch Moxig. Mu schreibt, kann Lugi eigentlich noch was sehen, wenn da so ein großer Seahawks-Kopf auf der Brille ist? Ach, Lugi lese ich. Ich lese noch, gleich sagt er noch, dass Metcalf besser ist als Randy Moss. Also die Leute sind da unterschiedlicher Meinung. Ich wollte also,
da muss man sich doch jetzt mal ein bisschen von Lugi stellen. Ich finde, er hat das schon ganz gut gesagt.
Warte ganz kurz. Ich wollte eigentlich Sinte dazu holen. Mache ich gleich noch Sinte? Ich hole erst Tim rein. Weil da wurden gerade ein paar Shots auf Luke Kuechly abgegeben, Tim. Jetzt sag mal, wie sehr gehst du mit Lukis Meinung mit? Ja, er hat halt gesagt, zukünftiger Hall of Famer und besser als Luke Kuechly.
Ja, so, also, das sind ja auch erstmal zwei unterschiedliche Positionen. aber ich finde, trotz Fanbrille war das doch schon relativ sachlich. Also, er ist ja jetzt nicht so, dass er alles hochgelobt hat, sondern er hat auch die berechtigte Kritik angebracht. Also da würde ich jetzt den Lugi auch ein bisschen in Schutz vor dem wilden Chat nehmen wollen.
Ja, und zu den Seahawks? Also stimmst du zu 100% zu oder sagst du, das war das Limit ihrer Möglichkeiten dieses Jahr?
Dieses Jahr schon, aber ich glaube trotzdem, dass du musst halt mit Wilson einen Plan B noch haben. Also das habe ich ja eben schon gesagt und das hat Lugi, glaube ich, auch so gesagt, dass du dich halt nicht nur darauf verlassen kannst, dass er jedes Spiel zaubert und jedes Spiel 5 von diesen 20-plus-Yard-Dingern ankommen. Und da muss Wilson besser werden, da muss das Offensive Play Calling besser werden. Dann gibt es einfach ein höheres Limit. Aber ich glaube, letztes Jahr war dann das Limit irgendwann erreicht. Das haben wir dann ja auch gesehen. Dann haben sie den Bus halt vor die Wand gefahren.
Ich erfülle einen Wunsch aus dem Chat. Tajilo aka Tabi schreibt, könnt ihr einmal über den absolut zu teuren Trade von Jamal Adams sprechen? Ich bin ein Jamal Adams Fanboy. Ich finde die Bezeichnung Blitzboy ein bisschen zu schmal gedacht. Klar hat er sehr, sehr viele Fehler auch dieses Jahr gemacht. Er hat aber auch, glaube ich, das hat jeder gemerkt, angeschlagen gespielt. Lässt sich jetzt, glaube ich, an 2 oder 3 Stellen sogar in der Offseason operieren. Was natürlich die Fehler, die er gemacht hat, nicht viel kleiner werden lässt. Aber du musst auch als DB erstmal diese Stats aufweisen, die er geliefert hat. Aber ich hol's trotzdem gerne rein, Tabi. Vielleicht jetzt den Rams-Fans hinter. Jamal Adams bei den Seahawks. War das eine zu teure Geschichte? Oder sagst du, das ist schon ein guter und das ist aber wert, die 2 First-Round-Picks an die Jets?
Also, wie gesagt, ich denke, er ist schon ein guter. Sieht man einfach an seinen Sets. Gut, in der Coverage muss er halt noch ein bisschen was besser machen, aber das, denke ich, kann auch am Scheme gelegen haben oder wie sie ihn eingesetzt haben dementsprechend. Aber ob er zu teuer war, nee, bin ich nicht der Meinung. Ich denke, es war angemessen. Und wie gesagt, er ist ein guter, er liefert gute Leistungen ab und denke, ich wird das nächstes Jahr auch wieder tun. Ich freue mich, ihn jedes Mal zu sehen. In den Spielen gegen uns freue ich mich halt, wenn er dann in der Coverage wieder verkackt. Aber so ist das halt.
Okay, vielleicht abschließend zum Seahawks-Thema nochmal den lieben Lugi. Der hat gerade so schön Randale betrieben und seine ganzen Emotionen mal rausgelassen. Eins ging mir ein bisschen unter, oder ich habe es zumindest nicht rausgehört. Über die Personalie Pete Carroll habe ich hier und da auch ein bisschen was gelesen, dass langsam auch mal vielleicht die Seahawks sich überlegen sollten, irgendwann den Schritt nach Carroll zu wagen. Wie sieht es bei dir als Fan aus? Bist du immer noch hundertprozentig überzeugt von einem der größten Coaches bei den Seahawks ever? Oder sagst du, so langsam kommt die Zeit?
Also die zwei wichtigsten Verlängerungen dieses Jahr waren sowohl Pete Carroll bis, ich glaube, 24 also die 24er Saison, glaube ich, noch durchgehend und unseren GM John Schneider bis zum Draft 27. Absolut wichtig. Du hast mit Carroll ja einen etwas altdenkenden Coach, der sich aber, sag ich, gut aufs Run-Game fokussiert, beziehungsweise das will er halt haben, das ist seine Mentalität. Er hat mit Wilson einen Quarterback, der das absolut versteht, in Anführungszeichen, beziehungsweise mehr davon profitiert von einem funktionierenden Laufspiel, als dass er einbüßt. Weil je besser das Laufspiel ist, desto mehr muss die Box voll sein, desto mehr kommen unsere Receiver zu tragen, die halt beide Speedster sind, Lockett mega wendig und Metcalf einfach ein physisches Biest. Der muss nur lernen, mehr Bälle zu fangen, aber das ist ein anderes Thema. Und du hast mit Carroll einen, der für mich 3 bis 4 besten Coaches, was die komplette Teamstruktur angeht. Du hast mit ihm einen Coach, der absolut für die Spieler da ist, für die Spieler sich einsetzt und egal was ist, für die Spieler da ist. Du hast aus dem Seahawks Lockerroom, glaube ich, noch nie irgendwas Schlechtes gehört. Das ist ein Team, das steht zusammen, das, wenn irgendwas ist, dann stehen die zusammen und stehen das alles als ein Mann durch. Und da hast du mit Pete einfach eine Führungspersönlichkeit, die in der NFL von mir aus von einem Bill Belichick noch ist, der das allerdings ein bisschen anders durchsetzt, würde ich mal behaupten, und einem, vielleicht einem Andy Reid und einem Sean Payton, aber sonst sehe ich keinen auf dem Level. Und von dem her wäre es für mich ein Fehler zu sagen, wir lassen ihn gehen.
Ja, ich möchte, also ja, ich möchte nur einen Fakt noch reinbringen, dass es, ja, also ich finde auch, ich habe auch das Gefühl, dass der Lockerroom schon zusammensteht, aber ich erinnere mich trotzdem an Bilder von einem Earl Thomas, der vom Feld gefahren wird und den Stinkefinger an die Sideline zeigt, oder einen Richard Sherman, der bei seinem Abgang auch nicht die besten Worte zu den Seahawks gefunden hat. Also ich glaube, die Jungs, die da sind, die spielen auf jeden Fall für den Coach, aber es gab auf jeden Fall auch Momente, wo das so ein bisschen anders aussah. Sinte und Tim, ihr geht aber mit Pete Carroll, über den sollte man nicht diskutieren, oder?
Tim, bist du der Erste?
Ich finde, man kann schon über ihn diskutieren.
So!
Ich glaube, was man so hört, ich glaube, dass Pete Carroll ein super, super Typ ist. Ich glaube, dass der ein Team gut zusammenhalten kann. Da gebe ich Luki auch vollkommen recht. Ich glaube auch, dass er gerade was diese Verbindung Spieler, Trainer, da ist er wirklich sehr, sehr gut. Culture etablieren, sehr, sehr gut. Aber ich finde, man muss sich trotzdem mal fragen, was ist das Ceiling mit Pete Carroll? Und wenn man sich jetzt anguckt, die Seahawks mit Wilson, mit einem der talentiertesten Quarterbacks, vielleicht sogar der NFL-Geschichte, einen Super Bowl-Ring bisher. Puh, also ich finde, da geht halt in den letzten Jahren, war mir das dann halt zu wenig einfach. Wenn du dir mit Wilson die Chance hast, jedes Jahr in meinen Augen, um den Super Bowl zu spielen, ist mir das dann zu wenig. Das ist mir an manchen Stellen viel zu altbacken mit dem Laufspiel. Ich fand, das haben sie dieses Jahr schon besser gemacht, dass sie halt auch Wilson haben kochen lassen. Irgendwann hat er sich dann halt verbrannt in der zweiten Saisonhälfte. Ich glaube, man kann schon zumindest mal darüber diskutieren, ob er die Langzeitlösung ist. Ich sage nicht, dass er es nicht ist, ich sage aber, dass man zumindest das mal erwägen müsste, ob man nicht mit einem anderen Headcoach, der vielleicht jünger, kreativer, offensive-minded ist, besser dran wäre.
Also, ich kann mich da Tim nur anschließen, ich sehe das eher wie Tim. Also, Carroll ist kein Schlechter, definitiv nicht, dafür hat er genug geleistet, aber mit Russell Wilson in Verbindung trotzdem immer noch so extrem auf das Run-Game zu bestehen, zu verharren, recht alt zu sein da in der Denke her. Man muss gucken, was jetzt die neuen Coaches ihm an Einflüssen mit reinbringen. Ansonsten, denke ich, muss man auch mal über Carroll nachdenken, da einen anderen Wind hinzuholen.
Die Meinung aus dem Chat gerade vom Quotentroll ist noch, bei den Seahawks mangelt es aber eher an der Kaderzusammenstellung und weniger am Coaching-Staff. Also ihr seht schon oder hört schon, da gibt es einige verschiedene Ansichten. Ich halte mich bewusst in dieser Folge mal ein bisschen zurück und würde gerne ein bisschen Tim, Sinte und Lugi hier quasi die Bühne überlassen, damit auch mal Leute aus der Community oder eben Tim, ein Arbeitskollege und, ach komm, ich sag einfach mal Freund,
danke.
Hier ihre Meinung präsentieren können. Ich würde gerne, weil wir haben eigentlich gesagt, ungefähr so eine Stunde die Folge, wir werden es gleich knacken, noch einmal den Schwenk zum Super Bowl wagen. Und da kann ich mich ja ruhig zurückhalten, weil Carsten und ich da noch eine große Super Bowl-Folge machen. Die Tampa Bay Buccaneers spielen gegen die Kansas City Chiefs. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das jetzt auch mit dem Verlauf der Playoffs ein Riesen-Matchup ist. Ich habe schon in der letzten Folge gesagt, für mich eines der größten Super Bowl-Matchups der letzten Jahre auf jeden Fall. Und wir haben Patrick Mahomes gegen Tom Brady. Es gibt so viele Stars, die in den Super Bowl jetzt mitwirken. Ich würde vielleicht gerne erst Tim reinholen. Vielleicht, ich weiß, du könntest jetzt wahrscheinlich wieder 3 Stunden drüber reden, aber vielleicht mal so ein Flug über diesen Super Bowl, was du glaubst, worauf es ankommen könnte. Und ich habe ein Bild gesehen vom Football Rausch. Man muss sagen, das war vor den Playoffs. Aber da habt ihr die Chiefs, glaube ich, in einem Power Ranking auf 2 hinter den Bills gesetzt. Mhm. Und die Bucks nur auf Platz 8. Aber ich sag nochmal, das war vor den Playoffs. Die haben sich ja in den Playoffs auswärts auch in einen gewissen Rausch gespielt und weiter gefunden. Rausch, weißt du?
Ja, ich kann dir auch erklären, warum wir die Bills auf 1 hatten. Ich fand, dass die Chiefs gegen Ende der Saison nicht mehr ganz so heiß waren und dann mit fast 3 Wochen Pause der Starter hatte ich persönlich gedacht, dass sie vielleicht ein bisschen rostig sind, aber nein, die haben losgelegt wie die Feuerwehr, muss man da auch Hut ab. Auf jeden Fall, die Chiefs sind für mich jetzt das beste Team der Liga. Ist auch nicht so schwierig, es sind ja nur noch 2 übrig. Wenn du jetzt sagst, ich soll da ein Matchup mal raussuchen, dann würde ich tatsächlich das Matchup nehmen. Todd Bowles, der Defensivkoordinator der Bucks gegen Patrick Mahomes. Ist natürlich sehr, sehr offensichtlich. Ich finde es aber super interessant, weil die Buccaneers-Defensive viel über ihren Blitz kommt. Also das heißt, die bringen mehr als 4 Pass-Rusher. In den Playoffs haben sie es jetzt zu 38,6% gemacht, dass sie eben
mit... Und was für welche? Und was für welche? Also es sind ja nicht nur irgendwelche Pass-Rusher, sondern das ist schon die Creme de la Creme.
Ja, und dann kommen eben noch Defensive Backs, Linebacker hinzu. Und das zu 38,6% haben sie eben geblitzt. Und Mahomes ist allerdings gegen den Blitz in dieser Saison. Wenn Mahomes geblitzt wird, 71% Completion Percentage, 1319 Yards, 9,1 Yards pro Pass, 18 Touchdowns, 1 Interception, wenn er geblitzt wird. Das heißt, eigentlich gegen Mahomes musst du den Blitz zurückschrauben. Und dann kommt es jetzt eben darauf an, diese Defensive Line mit Shaquille Barrett, mit JPP, mit Ndamukong Suh und mit Vita Vea, die müssen zu viel Druck kreieren. Anders kannst du da, glaube ich, nicht gewinnen. Und da ist die Rückkehr von Vita Vea für mich auch super entscheidend. Der Typ, der taucht nicht so viel im Statsheet auf. Also ich kann euch jetzt hier nicht sagen, der hat 15 Sacks und 50 Pressures, aber das ist so ein breiter Mann, der nimmt immer 2 Offensive Liner auf sich und schiebt dann die Pocket nach hinten, dass der Quarterback nach hinten gehen muss, was dann wieder für Shaquille Barrett, für JPP, die über die Außen kommen, vom Winkel her, kleiner Geometrie-Exkurs, das Leben leichter macht, weil sie halt dann einen direkteren Weg zum Quarterback haben. Also Vita Vea ist für mich da so super entscheidend, dass der jetzt nochmal zurückgekommen ist, finde ich sehr, sehr gut. Das wäre also mein Matchup. Todd Bowles gegen Mahomes.
Finde ich super. Ich habe die Stats auch nicht ganz im Kopf. Der war ja lange, lange verletzt. Man wusste nicht, wann er wie zurückkommt. Er hat es jetzt schon zum Championship-Game geschafft. War am Anfang der Season auch von Stats vertreten. Ich weiß nicht wie viele, aber auch ein paar Sacks sogar selber geschafft. Ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich finde auch, um das aufzugreifen, das hast du ja bei diesem Matchup der Bills gegen die Chiefs so schön gesehen, wie es einmal Holmes geschafft hat, auch teilweise trotz dem angeschlagenen Dasein, den Blitz auszuweichen und dann Allen es dann eben nicht geschafft hat. Und dann häufig nach hinten getrieben wurde und vielleicht den Ball sogar nicht losgeworden wurde und es gab Loss of Yards. Also das war so ein bisschen einer der Knackpunkte im Championship-Game. Bevor ich jetzt noch einen anderen Key-Matchup, glaube ich, nenne, vielleicht nochmal Sinte dazu. Bucks gegen Chiefs, Mahomes gegen Brady. Wer gewinnt, lieber Sinte?
Wer gewinnt? Also, ich finde, es ist ein super hammergeiles Spiel. Es wird sehr interessant werden. Ich freue mich, bin so hyped auf das Game. Und ich denke, am Ende werden die Bucks gewinnen.
Oh, also traust Tom Brady wirklich das Unfassbare zu?
Jo.
Oh, jo. Okay. Luki, was meinst du?
Ich bin voll hinter Sinte. Ich glaube einfach, dass Godwin, Evans und Brown die zerpflücken werden. Die Defensive Backs, das... Brady wird zwar einen Pick auf Matthews wieder werfen, aber 3-and-out danach und direkt wieder ein Touchdown. Also ja, ich glaube, das wird ein Offensive-Spektakel, aber alle Moneur.
Tyrann Mathieu sollte man nie unterschätzen. Es kommt, glaube ich habe noch nicht nachgeschaut, ob Winfield und Whitehead wieder alle am Start sein werden. Weißt du das, Tim, gerade vielleicht zufällig?
Die müssen ja auch jetzt einen Injury Report veröffentlichen, als würden sie jetzt am Wochenende spielen. Und da stand eben, dass sie daubvoll sind, also unwahrscheinlich. Mhm. Aber das ist halt jetzt auch nur eine Tendenz.
Wäre für mich aber auch ein ganz wichtiger Faktor, was mit den Jungs da hinten ist, ob die spielen können oder eben nicht. Ja, ich werde meinen Tipp noch ein bisschen zurückhalten, aber ich bin sehr, sehr gespannt, nicht nur, wie die Bucks Defense Mahomes blitzen will, sondern wie sie Tyreek Hill und Travis Kelce, die Cheatcodes der Liga, vor allem in den Griff bekommen möchten, weil das sah teilweise dieses Jahr nicht so gut aus. Ich würde gerne noch erzählen, dass Tony Romo in einem Regular-Season-Spiel, das gab es ja schon dieses Jahr, gesagt hat, dass er glaubt, dass diese beiden Teams im Super Bowl, oder eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass diese beiden Teams im Super Bowl auch wieder aufeinandertreffen werden. Tony Romo hatte natürlich mal wieder recht damit. Ich fand es sehr, sehr interessant, was Robert Saleh erzählt hat, der Defensive Coordinator von den Niners, der jetzt Head Coach bei den Jets geworden ist. Der wurde nämlich gefragt, was würdest du den Bucks empfehlen, wie sollte man Patrick Mahomes angehen, was würdest du Todd Bowles sagen? Und er hat gesagt, auf eine Sache sollte man vor allem achten, und zwar verarscht Pat Mahomes sehr, sehr gerne die Defense, indem er schauspielert. Pat Mahomes würde sehr, sehr oft zwischen den Huddles so tun, als wäre er angeschlagen, hätte irgendwas am Fuß oder irgendwas am Knie oder irgendwas an der Schulter und schleppt sich gerne mal von Huddle zu Huddle oder hinkt so ein bisschen. Aber er tut nur so. Er sei gar nicht angeschlagen. Er versucht damit eigentlich häufig, wenn er das macht, die Defense zu locken und so zu tun, als wenn er jetzt angreifbar wäre. Und dann, wenn jemand dann all in geht und versucht ihn zu blitzen, weicht er aus und macht einen Big Play. Das ist mir, also ich habe mich komplett abgeholt davon gefühlt, weil ich auch oft daheim sitze und sage, ey, der läuft doch nicht, der ist doch unruhend, also irgendwas passt da nicht, das ist doch jetzt nicht Pat Mahomes 100%. Und dann kommt der Snap und er macht irgendwie 30 Yards per Lauf oder per Pass, wie auch immer. Fand ich sehr, sehr geil, dass Salih das angesprochen hat. Darauf sollte man so ein bisschen achten, also ob der vielleicht hier und da wieder so ein bisschen schauspielert. Fand ich einen ganz interessanten Ansatz. Und mein Key-Match-Up, was ich noch nennen möchte, ist Aaron Stinney auf der anderen Seite. Also bei den Bucks ist ein O-Liner, der, also die Bucks haben eigentlich keine schlechte O-Line. Ali Marpet ist, glaube ich, einer der besten O-Liner überhaupt. Ich finde Jensen auch nicht so schlecht als Center. Der Stinney fällt im Vergleich zu den Männern nebendran so ein bisschen ab. Und das hat man auch schon bei den Packers gesehen. Wenn es einen Weg gab zu Brady, dann vor allem über Stinney. Und der Junge muss auf jeden Fall aufpassen, weil nicht nur die Bucks haben eine gute Pass-Rush-Defense, sondern auch die Chiefs haben da mit ein paar Leuten, können da ziemlich Rambazamba machen. Und der muss, glaube ich, über sich hinauswachsen in so einem Super Bowl, um eben Tom Brady gut zu beschützen. Weil wenn Brady geblitzt wird und da kracht es mal ein bisschen, der Mann ist halt, auch wenn wir sagen, das ist ein junger Gott, aber trotzdem 43, da kann es auch mal knacken. Das würde ich noch als Matchup mitgeben. Tim, dein Tipp noch? Oder willst du noch aufsparen für Football Rausch?
Ich spare mir auf. Cliffhanger.
Okay, ich spare mir meinen natürlich auch noch auf. Ich glaube, wir sind uns aber alle einig, das wird ein mega, mega, mega geiles Spiel zwischen den Chiefs und den Bucks. Ich freue mich da sehr drauf. Und wir haben jetzt eine Stunde 6 über Stafford, die Seahawks und ein bisschen den Super Bowl gesprochen. Ich hoffe sehr, dass es euch da draußen gefallen hat. Liebe Twitch, aber auch Podcast, Pille für den Mann Community. Ich bedanke mich erstmal bei Tim, Sinto und Lugi, weil ich habe die gefühlte Stunde vorher gefragt, ey Leute, Carsten fällt heute mehr oder weniger aus, habt ihr Zeit einzuspringen, habt ihr Lust? Und deswegen vielen lieben Dank, dass ihr drei so spontan wart.
Immer wieder gerne.
Es war mir ein inneres Blumenpflücken.
Oh, ja, nochmal zum Abschluss ein schönes Sprichwort. Ja, ich fand's auch sehr schön.
Ja, stimmt. Es war mir ein inneres Bierpflücken. Okay, Leute, das war unsere Folge. Die nächste ist dann wieder wie gewohnt mit Carsten und mir. Dann sprechen wir nochmal ausführlicher über den Super Bowl und natürlich über das Aktuelle, wenn jetzt, keine Ahnung, morgen Watson wieder getradet wird oder sonst irgendwas passieren sollte, sind wir wieder am Start. Ich erspare euch einfach mal, dass ich jetzt am Ende der Folge nochmal singe, weil das war am Anfang schon schlimm genug. Und trage das aus dem Chat weiter. Danke an die drei Jungs. Ich finde, ihr habt das großartig gemacht. Danke für die Einblicke. Und ich verbleibe damit, euch allen einen wunderschönen Wochenstart zu wünschen. Und Super Bowl-Woche. Lasst uns dieses Spiel noch genießen. Dann ist erstmal Off-Season. Also jetzt nochmal alle Fokus auf dieses geile Megaspiel. Und dann lasst uns nicht drüber reden, was danach kommt, weil das wird ein tiefes Loch. Aber jetzt erstmal Super Bowl. Danke, Jungs.
Go Rams.
Euch allen da draußen.
Ciao.
Go Rams. Ciao, ciao.
Einen schönen Tag, macht's gut.